Ja, das ist die September-Ausgabe von Peace on Air hier bei Radio 4FM. Wir sind mitten in den Ulmer Friedenswochen. Seit dem 31. August laufen ja die Friedenswochen und wir haben die Gelegenheit genutzt, dass heute Abend in der Volkshochschule, also im Einsteinhaus, eine Veranstaltung, Vortrags- und Gesprächsabend stattfindet. Rechtsextreme Räume, wie die extreme Rechte Heimat, Landschaft, Umwelt imaginiert. Und wenn ich sage, wir haben die Gelegenheit genutzt, dann ist der Referent von heute Abend, Dr. Rolf Frankenberger, hier bei uns im Studio. Herr Frankenberger, erstmal vielen herzlichen Dank, dass es geklappt hat, dass Sie früher nach Ulm gekommen sind und wir jetzt hier auch gemeinsam eine Stunde miteinander reden können.
Ja, ich danke für die Einladung.
Mit großem
Vergnügen. Dass wir das so gut miteinander verbinden können. Ja.
Und mein Name ist Lothar Heuson, bin verantwortlich für die Moderation. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt eine spannende, interessante, bisschen auch geschmackmachende auf die heutige Abendveranstaltung Sendung hin. Und wer heute Abend nicht kommen kann, kann zumindest bei uns nochmal nachhören, weil einiges von dem, was heute Abend Thema ist, werden wir jetzt auch in dieser Stunde miteinander bereden. Herr Frankenberger, Sie sind, wie auch die Ankündigung heißt, von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät an der Uni in Tübingen und dort zuständig für das Institut für Rechtsextremismusforschung. Sind Sie doch so lieb, damit man so ein bisschen einen Eindruck hat, ein bisschen darüber zu erzählen.
Ja, sehr gerne. Das Institut für Rechtsextremismusforschung wurde vor etwas mehr als 2 Jahren tatsächlich schon an der Uni Tübingen gegründet. Und wie Sie schon gesagt haben, das ist Teil der fakultären Struktur, also so ein ganz reguläres Institut. Der Hintergrund des Instituts ist allerdings kein besonders erfreulicher, weil die Einrichtung des Instituts geht zurück auf Empfehlungen des 2. NSU-Untersuchungsausschusses des Baden-Württembergischen Landtages, also im Grunde auf die Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds. Und da hieß es eben in diesen Handlungsempfehlungen, die dieser Untersuchungsausschuss gegeben hat, man möge doch bitte eine Dokumentations- und Forschungsstelle für Rechtsextremismus einrichten in Baden-Württemberg an der Universität. Man hat jetzt am Ende 2 Institutionen, unsere Partnerinstitution, das Dokumentationszentrum Rechtsextremismus am Generallandesarchiv in Karlsruhe, die einen ganz großen Datenschatz, wenn man so sagen möchte, ganz viele Informationen verarbeiten, die mehr als 40 Jahre inzwischen gesammelt worden sind, insbesondere von dem Journalisten Anton Mägerle. Und das wird dort wissenschaftlich, geschichtswissenschaftlich aufbereitet. Und wir sind sozusagen die Partnerinstitution, die sich aus einer dezidiert wissenschaftlichen Perspektive, und zwar einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, um die Erforschung des Rechtsextremismus kümmert. Und dementsprechend haben wir eben auch verschiedene Disziplinen bei unserem Institut. Wir haben MedienwissenschaftlerInnen, wir haben
PolitikwissenschaftlerInnen.
Wie lädt sich das auf? Genau. Und ErziehungswissenschaftlerInnen, sowie auch GeografInnen und Geografen. Also wir sind wirklich sehr interdisziplinär aufgestellt. Das hat den Vorteil, dass man da so einem Phänomen wie Rechtsextremismus, das ja eben auch nicht irgendwie nur mit einer Wissenschaft bearbeitet werden kann, ganz gut begegnen kann. Und wir pflegen Kooperationen zu Kollegen in der Geschichtswissenschaft, in der empirischen Kulturwissenschaft, die wir in Tübingen haben, beispielsweise in der Soziologie, in der Kriminologie, sodass man versucht, diesem Phänomen von allen möglichen Seiten beizukommen. Und das ist eben auch der dezidierte Auftrag des Instituts, den gegenwärtigen Rechtsextremismus und seine gesellschaftlichen Verankerungen, und das ist, glaube ich, das Wichtige, genauer anzuschauen und wissenschaftliche Expertise dann eben anbieten zu können.
Wie groß muss man sich denn das Institut dann insgesamt vorstellen? Ja.
Also wir sind insgesamt etwa 20 Personen, also doch relativ groß.
Relativ groß,
wir haben jetzt die Freude, das kann man jetzt, glaube ich, auch sagen, weil die Person den Ruf angenommen hat, noch eine 4. Professur besetzt. Das werden bislang 3 Professuren und haben jetzt noch eine Professur für sozialwissenschaftliche Antisemitismusforschung. Also ein Thema, das im Moment auch total relevant ist. Und damit ist jetzt unser Team komplett. Es kommen noch 2, 3 Mitarbeitende und wenn wir Glück haben, noch ein bisschen Geld von Forschungsgeldgebern, also sogenannte Drittmittel, dann werden wir noch ein bisschen wachsen, aber so 20 Personen ist so ungefähr der Stamm.
Und Ihr Hauptbudget kommt, wenn Sie nicht Drittmittel jetzt einwerben müssen, Ihr Hauptbudget ist von?
Naja, also das ist das Schöne oder Gute daran, dass diese Entscheidung des Landes Baden-Württemberg, des Landtages tatsächlich geheißen hat, wir möchten dauerhaft finanzieren ein solches Institut, eben nicht nur für ein paar Jahre, wie das häufig üblich ist, wie das bei den Kollegen in Bayern, die einen Verbund gegründet haben, leider auch der
Fall ist. Klassische Projektgeschichten.
Genau, eine dauerhafte Finanzierung, das kam jetzt aus dem Staatshaushalt und ist jetzt ab 2026 soll das ins Universitätskapitel, heißt das, also quasi das Budget der Universität überführt werden, sodass wir dann über die Universität und damit Landesmittel finanziert sind.
Und Ihre Aufgabe, Ihre Funktion in dem Institut?
Ja, ich habe so ein bisschen mehrere Hüte auf. Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Rainer Bauer quasi seit 2023 das Institut mit aufgebaut und wir haben auch die Berufungsverfahren begleitet, bis dann eben jetzt die Professuren besetzt sind, sodass dann das Direktorenamt an Professorinnen übergeht und meine Aufgabe als wissenschaftlicher Geschäftsführer ist so ein bisschen die Forschungskoordination, auch bei Anträgen, Geld einwerben, habe aber auch so einen kleinen eigenen Arbeitsbereich, in dem ich forschend tätig bin. Das ist eigentlich ganz schön. Da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden.
Unbedingt.
Und natürlich, was zur Universität auch immer dazu gehört, ist Lehre. Ich mache auch noch Lehrveranstaltungen und das ist was, was mir auch sehr viel Spaß macht tatsächlich.
Und das war auch kein großes Thema, gesamtuniversitär. Ihr Institut oder das, was dann Ihr Institut geworden ist, anzugliedern?
Naja, man fühlt sich immer so, als ob es mein Institut wäre. Das ist natürlich nicht, aber wir hatten von Anfang an einen großen Rückhalt von unserem damaligen Dekan Josef Schmid und vom damaligen Rektor Bernd Engler, aber genauso von deren Nachfolgern, also von Ansgar Thiel und jetzt Taiga Brahm, die als Dekanin uns immer begleitet haben, aber auch von unserer Rektorin Pollmann, immer die volle Rückendeckung für dieses Projekt und die Unterstützung für die Antragstellung. Die Frau Pollmann war dann auch im Ministerium dabei bei der Präsentation unseres Antrags. Das war ja ein Wettbewerb, der da ausgeschrieben worden ist. Und klar gibt's vereinzelte Stimmen, das kennen alle, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen. Warum beschäftigt ihr euch nicht mit Islamismus? Warum beschäftigt ihr euch nicht mit Linksextremismus? Ja, ja, ja. Aber das ging jetzt tatsächlich über den normalen Rahmen solcher Nachfragen auch nicht hinaus. Insofern kann man schon sagen, das war relativ unproblematisch. Und das ist auch schön, muss ich sagen, dass das so ist und dass wir da nicht Widerstände erfahren haben. Hätte ja durchaus sein können.
Hätte sein können, ja. Genau. Ja. Jetzt müssen Sie uns schon noch ein bisschen verraten, wenn Sie wollen. So Ihr Bezug zum Thema, wie sind Sie dazu gekommen? Was haben Sie vorher getan?
Naja, ich bin von Haus aus Politikwissenschaftler. War 20 Jahre lang am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Tübingen.
Auch in Tübingen.
Ja, bin so, was meinen wissenschaftlichen Hintergrund angeht, tatsächlich so ein Tübinger Kind. Habe mich eigentlich immer mit Extremismus beschäftigt, vor allem aber mit Diktaturen, Autoritarismus, autoritären Regimen. Und da läuft dann natürlich das immer so ein bisschen ineinander rein. War lange in einem Arbeitskreis meines Fachverbands zur Diktatur- und Extremismusforschung und habe mich eigentlich total gefreut, dass dann diese Ausschreibung kam, sodass man dieses Thema Rechtsextremismus, mit dem ich mich immer so nebenher beschäftigt habe, als akademischer Oberrat hat man ja immer so andere Dinge noch zu tun, viel Verwaltung, viel Lehre, dann wirklich Zeit hatte, mich da reinzuhängen, auch inhaltlich wieder so ein bisschen zu arbeiten und das jetzt auch fortführen kann.
Wunderbar. Dann wollen wir doch jetzt wieder eine Musik spielen. Und ich habe mal ausgesucht, Konstantin Wecker darf eigentlich hier nicht fehlen. Und das Stück von ihm heißt Die Weiße Rose, auch nicht ganz untypisch für unser heutiges Thema. Ja, das ist die September-Ausgabe von Peace on Air, das Friedensradio bei Radio Free FM. Und wir haben heute einen Gesprächspartner, Dr. Rolf Frankenberger. Wir haben schon gerade über sein Institut, wenn ich das so sagen darf, also das Institut gesprochen, das er vertritt, nämlich das Institut für Rechtsextremismusforschung an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni in Tübingen. Herr Frankenberger, das gibt es jetzt seit 2 Jahren, seit 2023. Und Ihr Vortrag heute Abend, auch in der Volkshochschule, heißt ja Rechtsextreme Träume, also Räume und Träume, wie die extreme rechte Heimat, Landschaft, Umwelt imaginiert. Bevor wir darüber reden, habe ich noch mal so ein paar Spots diesbezüglich. Umweltschutz ist Heimatschutz, Heimat statt Zuwanderung, Liebe zu Heimat und Volk, Volksgemeinschaft, Europa der Vaterländer, Abstammungsprinzip, Umvolkung. All das sind Begriffe, die heute wieder da sind. Hat eine lange, da reden auch, welche Geschichte auch das Ganze hat. Aber das sind heute in den Programmatiken der extremen Rechten durchaus immer wieder genau die Parolen, genau die Vorstellungen. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen?
Naja, ganz konkret ist es so, dass das Raum tatsächlich eines der ganz zentralen Konzepte ist, über das sich extrem rechte Parteien, aber auch andere rechte Akteure Gedanken machen, ne? Und dann formulieren, was sie sich darunter vorstellen. Also was ist Deutschland, was ist Landschaft, was ist Heimat tatsächlich? Und Heimat ist eben so ein Begriff, der für uns alle in irgendeiner Weise, auch wenn er für Linke vielleicht eher ein bisschen diskreditiert ist, kann man sagen, ja, zu Recht, ja, historisch auch, ja, ist trotzdem was ganz Zentrales. Also dort, wo wir leben, ne, wenn wir es ein bisschen neutraler formulieren wollen. Und wir finden, und das haben wir, und wenn ich wir sage, ist es ein Team von Forscherinnen und Forschern aus den Geowissenschaften, der Geografie, um Olaf Kühne und Kollegen aus Tübingen und Sven Endres und noch viele mehr, die da mitgearbeitet haben. Wir haben uns Parteiprogramme angeschaut, von extrem rechten Parteien, von den Republikanern bis zur AfD, von der NPD bis zur Neuen Stärkepartei. Es gibt ja so ein paar kleine, der dritte Weg, der hier ja in der Region auch durchaus aktiv ist und immer sichtbarer wird, die haben wir uns angeschaut und haben geschaut, was schreiben die denn zu Raum? Also was Deutschland taucht natürlich bei der Alternative für Deutschland, ist das Programm, das taucht endlos und immer und überall auf. Aber eben auch sowas wie Blut- und Bodenfantasien, was beispielsweise beim Dritten Weg oder bei der Rechten oder der Neuen Stärkepartei natürlich total wichtig ist, weil da wird immer Natur und Raum gedacht als verbunden mit den Menschen oder andersrum. Die Menschen sind mit dem Boden, mit der Landschaft verbunden.
Verhaftet. Ne?
Verhaftet. Und zwar untrennbar verhaftet. Ja. Was natürlich in der Konsequenz heißt, sowas wie Migration ist in dieser Vorstellung gar nicht möglich, ne? Weil Menschen können nicht woanders heimisch werden, weil sie müssen ja verwurzelt sein in der Landschaft. Das ist so ein typisches Narrativ, das wir auch aus dem völkischen Nationalismus des 20., 19. und 20. Jahrhunderts kennen, was auch in der Romantik tatsächlich schon auftaucht. Wir kennen das von den Nationalsozialisten und ähnliche, vielleicht harmloser formuliert, aber ähnliche Topoi finden wir halt jetzt auch. Dann heißt es, Deutschland ist geprägt von uralten Kulturlandschaften, oder heißt es, dass Sprache, Kultur und Umwelt eine Einheit bilden, in der die Deutschen leben und gedeihen. Und das hat natürlich schon in sich selbst exkludierende, also ausgrenzende Vorstellungen. Denn wenn etwas verwurzelt ist, dann sind diejenigen, die neu dazukommen, ja entwurzelt. Sie haben also keine Heimat und sie können hier, so wie wir sagen würden, vielleicht, sie können hier Wurzeln schlagen, sie können hier heimisch werden. Das wäre jetzt meine Vorstellungswelt. Ja. Menschen waren schon immer mobil und werden das vermutlich auch immer sein. Und können sich zu Hause fühlen, heimisch fühlen, je nachdem, wie man das sprachlich jetzt sagen möchte. Aber das wird eben in dieser Ideologie ausgeschlossen. Das ist also nicht möglich. Und das ist natürlich hochproblematisch. Und wenn wir uns die Parteiprogramme anschauen, dann finden wir immer, wenn es um Deutschland oder Heimat oder Zuhause geht, finden wir immer Bedrohungen. Das ist so das typische Muster, das sich durch alle diese Parteiprogramme durchzieht. Entweder wird es von innen bedroht, von den Linken, von den Grünen, von schon hier seienden Menschen mit Migrationshintergrund, die dann meistens als kriminell imaginiert, also vorgestellt werden, oder von außen durch Terroristen, durch Krieg, durch eigentlich immer wieder Migration. Es geht immer wieder zurück auf dieses Thema Migration, das abgelehnt wird. Also sowas wie Durchmischung, wie das dann genannt wird in Anführungszeichen, ist das Hauptproblem, das die extreme Rechte da wahrnimmt. Und man möchte den, und jetzt auch wieder Anführungszeichen, Volkskörper reinhalten vor Überfremdung, vor Durchmischung, bis hin zu den Ideen, dass es sowas wie Verschwörungen gäbe, dass die deutsche Bevölkerung ausgetauscht werden soll durch ausländische.
Genau, der große Menschen. Bevölkerungsaustausch.
Genau, der Renaud Camus-Idee des großen Austauschs oder der Umvolkung, wie es dann im nationalsozialistischen Sprech hieß. Und damit verbunden eben auch so Ideen wie Remigration. Auch das ist ja kein neues Konzept. Wir kennen aus den 30er Jahren den Plan, die jüdische Bevölkerung nach Madagaskar so umzusiedeln. Das war die Idee vor der Shoah-Idee, vor der Vernichtungsidee, die jetzt wieder aktuell ist. Ne? Also brauchen wir gar nicht über Geheimtreffen mehr reden von vor über anderthalb Jahren, sondern das ist Parteiprogramm, Programmatik, auch in den Parteiprogrammen finden wir inzwischen den Begriff der Remigration, also das Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, oft wird es eingeschränkt auf die, die kriminell seien, was auch immer das heißt, aber durchaus in nicht offiziellen Äußerungen, die hinter verschlossenen Türen getan werden, eben durchaus auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die da remigriert werden sollen, also ein großer Abschiebeplan.
Die eben nicht, wie es dann heißt, entsprechend integriert sind hier. Also das ist ja auch so, so ein naturalistischer Kulturbegriff. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also im Prinzip Kultur und Boden und Haftung und Volk sind offensichtlich eine Einheit, die homogen ist. Ne?
Genau, es geht um Homogenität und Integration heißt dann auch nicht, wir teilen Werte wie das Grundgesetz oder Rechtsstaatlichkeit, sondern heißt, ich muss mich anpassen an die Lebensweise. Das ist Assimilation im klassischen Sinne. Und wer sich nicht assimiliert, der gehört halt nicht dazu. Aber selbst wenn man sich assimiliert, ist man in der Regel halt Bürgerin oder Bürger zweiter Klasse, weil man eben nicht diese Einheit bildet.
Wobei wir, habe ich den Eindruck, gar nicht Potsdam brauchten und Korrektiv und die Geschichten, die dann darüber jetzt vor einiger, noch nicht so langer Zeit auch in die Öffentlichkeit gedrungen sind. Wenn ich mir anschaue, was die identitäre Bewegung zum Beispiel schon seit Jahr und Tag formuliert, was Martin Sellner schon seit Jahr und Tag, also als einer der Galionsfiguren der identitären Bewegung formuliert, dann ist es genau dieses Konzept. Also der Remigration oder wie das da auch genannt wird, der Reconquista. Sie haben es ja schon gehört, also der quasi Wiedereroberung, bezugnehmend auf die spanische Rechristianisierung. Also im Prinzip sind es Dinge, die schon seit Jahren hier auch formuliert werden, die aber offensichtlich über bestimmte Bewusstseinsdinge überhaupt nicht rausgekommen sind, aber mittlerweile glücklicherweise auch tatsächlich weitere Kreise erfasst haben, oder?
Ja, das Problem ist, dass wir auf der anderen Seite dadurch, dass Begriffe wie Heimat oder Umwelt verwendet werden, halt auch so eine schleichende Normalisierung dieser Konzepte haben. Also wir sehen viel häufigeren Gebrauch in den sozialen Medien, wir sehen es in den Qualitätsprintmedien, wir sehen es aber auch im Alltagsgebrauch der Menschen. Also es wird nicht mehr als das, was es ist, nämlich ein Skandal wahrgenommen, sondern es wird normalisiert, wie man sagt. Also dadurch, dass es immer wieder wiederholt wird, dass es anschlussfähig ist. Ne? Wer will nicht, dass das Zuhause schön ist, dass das Zuhause ordentlich ist? Und wenn man dann anbietet, da ist der Feind, dann wird das, wenn es nicht schon da war, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden,
unbedingt,
irgendwie übernommen. Und das ist halt das Gefährliche. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein größeres Bewusstsein, was da für eine Bedrohung tatsächlich durch extrem rechte Akteurinnen und Akteure für unsere Demokratie und damit eben auch für den, nicht nur für den sozialen, auch für den politischen Frieden bei uns im Land wirklich da sind.
Ja. Sie haben es aber gerade schon nochmal formuliert, das, was wir vielleicht jetzt in den letzten Jahren zugespitzt über die sogenannte Sarrazin-Debatte bekommen haben, also Thilo Sarrazin, der dann immer auch damit hausieren gegangen ist, im Präsidium der Bundesbank, Sozialdemokrat, auch nicht ganz unwichtig. Also wer dann mit welchen Etiketten daherkommt. Sarrazin hat ja immer so auch die Position vertreten, wir müssen im Prinzip so eher in den Alltag hineinkommen. Also wir müssen Dinge, wie Sie gerade gesagt haben, die bis dato tatsächlich extrem rechts auch verortet gewesen sind, wir müssen sie quasi in die Normalität integrieren. Götz Kubitschek, um nochmal einen Namen zu nennen, ist nun auch einer derjenigen, der sich ganz, ganz stark schon in seiner Zeit, in der Zeitung Junge Freiheit, genau dafür engagiert hat, zu sagen, hey, wir müssen im Prinzip die Begriffe besetzen. Wir müssen es schaffen, tatsächlich das zur Normalität werden zu lassen. Und wenn diese Stöckchen hingehalten werden, habe ich den Eindruck, und dann auch die durchaus bekannten Parteien der Bundesrepublik dann über diverse Stöckchen springen, dann haben wir genau diesen Effekt.
Ja, ich meine, im Grunde ist das ja eine Strategie, die von linken Denkern entwickelt wurde. Gramsci, Laclau und andere, die sich eben mit der Frage kultureller Hegemonie und Widerständigkeiten beschäftigt haben. Und dieses Besetzen des vorpolitischen Raumes, wie das dann immer genannt wird, ist natürlich schon eine ganz zentrale Strategie. Und die finden wir hier in Baden-Württemberg eben auch. Das wurde immer lang nur auf den sogenannten Osten geschaut, aber da sind wir hier schon relativ weit fortgeschritten. Man sieht das auch an den Wahlergebnissen in Baden-Württemberg, wo die AfD ja ständig zunimmt in den letzten Malen. Und zwar flächendeckend zunimmt, sodass wir auch da eine Normalisierung dieser Themen haben.
Dann würde ich sagen, spielen wir doch nochmal eine Musik und schauen uns dann genau das an, was auch in Ihrem Feld Arbeitsbereich lokale politische Kulturen heißt. Also weil wir schon gerade, das ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen, sondern wir haben es auch mitten bei uns in Baden-Württemberg. Dann spielen wir jetzt noch eine Musik. Ja, wir sind zurück bei Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM, und sprechen heute mit unserem Studiogast Dr. Rolf Frankenberger vom Institut für Rechtsextremismusforschung an der Uni in Tübingen über das Thema, das ist ja auch im Rahmen der Friedenswochen, naheliegenderweise sprechen wir darüber, im Rahmen der Friedenswochen jetzt im Einsteinhaus als Vortrag und Gesprächsabend im Programm stehen hat, nämlich rechtsextreme Räume, rechtsextreme Träume. Und ich habe schon gerade angekündigt vor der letzten Musik, vor Bob Marley, es gibt einen Arbeitsbereich lokale politische Kulturen, wie das offiziell heißt, weil politische Kultur und alltägliche Lebenswelten sind ja nicht irgendwie getrennte Geschichten, sondern sind untrennbar miteinander verbunden. Alltägliche Erlebnisse, alltägliche Praktiken prägen unsere politischen Wahrnehmungen, unsere Einstellungen und Handlungen. Das heißt, der Situation vor Ort kommt schon eine besondere Bedeutung zu, auch als Raum.
Auf jeden Fall.
Das sozusagen als Einstieg, der Arbeitsbereich lokale politische Kulturen.
Ja, zunächst muss man vielleicht mal fragen, was ist eigentlich politische Kultur? Ne? Das ist so ein schöner Begriff, der selten definiert wird.
Irgendwie so selbstverständlich immer über die Lippen geht.
Genau, aber im Grunde geht es darum, welche Einstellungen gegenüber dem politischen System, politischen Amtsträgern und der politischen Gemeinschaft vertreten werden und gelebt werden tatsächlich, die dann wiederum prägend sind auch für Wahlentscheidungen beispielsweise. Und da gibt es dann doch schon sehr starke Unterschiede. Wenn wir uns vielleicht erstmal auf der Ebene von Wahlergebnissen, jetzt beispielsweise könnten wir die Republikaner in den 90er Jahren uns anschauen oder wir könnten uns auch die NPD in den 60er Jahren anschauen oder eben heute die AfD als eine extrem rechte Partei, dann sehen wir doch schon sehr deutliche Muster. Und zwar nicht nur deutschlandweit, klar, wenn man sich die Deutschlandkarte anschaut, dann ist das Erste, was auffällt, ein Ost-West-Gegensatz. Mhm. Das ist halt sehr augenscheinlich. Das hat was mit lokalen politischen Kulturen zu tun. Das hat vor allem was mit den Transformationserfahrungen in der ehemaligen DDR zu tun, die ja mindestens eine dreifache Transformation war. Das politische System, das Wirtschaftssystem, da war es vielleicht sogar eine vierfache, das soziale System, aber eben auch persönliche Biografien. Die sind gebrochen, vielfach gebrochen.
Und 40 Jahre Leben auch das dann eigentlich weggekickt worden ist.
Genau. Und zum einen haben vor dem Hintergrund dieser Transformationserfahrungen, die eben nicht in die sogenannten oder verkündeten oder angekündigten blühenden Landschaften überall gemeldet
Helmut
sind. Helmut Kohl lässt grüßen, so lange muss man zurückschauen und vielleicht auch noch länger, weil in der DDR natürlich Rechtsextremismus ein Thema war, das es im antifaschistischen Staat per se, per Definition nicht geben konnte, aber sehr wohl natürlich auch gab. Und da haben sich schon auch dann unter Mithilfe von Rechtsextremen, die dann aus der Bundesrepublik in die gerade zu Ende gehende DDR rüber gemacht haben, also in die Richtung rüber gemacht haben und sich dort in die lokalen Ökosysteme und Sozialsysteme eingenistet haben, schon auch solche fremdenfeindlichen, rassistischen, nationalen Kulturen ausgebildet in einzelnen Gemeinden, in einzelnen Regionen, die man dann auf Karten auch ganz gut sehen kann. Ein zweiter Unterschied ist tatsächlich ein Unterschied zwischen Stadt und Land. Also wir sehen relativ klar, dass in den großen Städten, auch wenn wir jetzt in einzelnen, bei den Kommunalwahlen beispielsweise in NRW, haben wir gesehen, in einzelnen Städten hat die AfD durchaus auch Erfolge gehabt. Sie ist aber insgesamt deutlich hinter dem Bundesergebnis von der Bundestagswahl zurückgeblieben.
Trotz aller Verdreifachung.
Ja, trotz einer Verdreifachung. So erfolgreich sind sie dann halt auch nicht. Ja. Es ist keine Siegeswelle, die da rollt, na, zum Glück, möchte man sagen, aus demokratischer Sicht. Städte und insbesondere Universitätsstädte und reichere Städte sind relativ resilient. Ulm beispielsweise, wenn wir auf die Karte schauen. Aber wir fahren einfach 10 Minuten raus und dann kippt es. Also wir sehen den Stadt-Land-Gegensatz sehr deutlich in Baden-Württemberg, rund um die Großregion Stuttgart, rund um Freiburg sehr stark. Aber eben auch Ulm, Konstanz, Ravensburg, Biberach, Mannheim, Heidelberg natürlich, wo die AfD einfach deutlich weniger erfolgreich ist. Und das hat schon was mit Differenzerfahrungen zu tun. Also in Städten haben wir viele Eindrücke, wir haben viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, wir haben unterschiedliche Kulturen, wir haben unterschiedliche Lebensweisen, die relativ friedlich miteinander klarkommen. Natürlich kracht's da auch manchmal, aber es ist insgesamt eben diese Differenz, die es ausmacht, dass wir... Ja, es gab früher mal die sogenannte Kontakthypothese. Je mehr Kontakt wir mit Unterschiedlichkeit haben, desto höher ist unsere Ambiguitätstoleranz, also desto eher können wir das aushalten. Während es in den ländlichen Räumen, und da können wir einen großen Gürtel sozusagen um die Großregion Stuttgart legen, Nordschwarzwald, Schwarzwald-Baar, Zollernalb, dann Schwäbische Alb rüber, dann oben wieder Schwäbischer Wald, Fränkisch-Schwäbischer Wald, Hohenlohe, wo rechte Parteien historisch stark waren und auch jetzt stark sind. Und auch das hat was mit lokalen Prägungen zu tun. Auch das, es gab mal so eine These, Münchner Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftshistoriker, die haben sich damit auseinandergesetzt, wie es quasi so wie so eine Art Vererbungseffekte gibt. Es gibt natürlich, Rechtsextremismus wird natürlich nicht vererbt, er wird sozialisiert.
Davon gehen wir dann mal aus.
Ja,
das ist keine genetische Frage.
Gut, da könnte man jetzt ein bisschen in die Psychoanalyse schauen, gibt es so, oder in die Persönlichkeitspsychologie und schauen, gibt es so bestimmte Dispositionen für Autoritarismus oder ähnliches. Aber mal abgesehen davon sind in lokalen politischen Kulturen eben völkische, nationale Denkweisen, rassistische Denkweisen, antisemitische Denkweisen durchaus verankert, unterschiedlich verankert.
Und die dann auch tradiert werden.
Und die werden auch tradiert zum Teil, ne? Und durch Wanderungsbewegung wird das vielleicht abgeschwächt. Im Moment haben wir einen starken Siedlungsdruck aus den Ballungsgebieten raus. Die Leute ziehen in die Vorstädte, auch auf die kleinen Dörfer und dort entstehen dann Konflikte, wenn wir dort so also eher traditionellere Lebensweisen, die ich total wichtig und total gut finde, solange sie nicht genauso wie andere eben auch ausschließend exkludierend sind, aufeinanderprallen und irgendjemand daraus politisches Kapital schlagen will, dann lässt sich das wunderbar einrichten. Dann wird die Windkraftanlage, wird die PV-Anlage, dann wird das Infrastrukturprojekt als städtisches Projekt der linken Eliten gekennzeichnet und dagegen mobilisiert. Und das fällt durchaus auf fruchtbaren Boden, wenn die Wahrnehmung ist, hey, wir sind abgehängt und das, was uns wichtig ist, passiert überhaupt nicht mehr. Und das kriegt man nur lokal vor Ort raus. Und dann findet man einzelne Ortschaften, in denen das diese Konflikte tatsächlich dann am Flüchtlingsheim, an der PV-Anlage, am Windkraftanlagen wirklich manifest werden, also sichtbar werden. Und da sieht man dann auch die Akteure und kann sich sehr genau anschauen, wer macht denn da eigentlich was.
Ja, falls wir noch mal kurz den Blick in die ostdeutschen Bundesländer werfen, ist ja doch interessant, dass die AfD sich tatsächlich profiliert, dann so quasi als diejenigen, die das Erbe oder das eigentlich Wichtige der 89-90-Geschichte, also der revolutionären, der friedlichen Revolution in der DDR damals, tatsächlich als einzige noch wahren, noch aufrechterhalten. Also sich quasi darstellen als die Retter, auch noch von von bestimmten Identitäten. Also damit wird ja auch gearbeitet.
Ja, die spielen halt damit. Ja, das machen sie relativ gut. Ne? Was natürlich tatsächlich auch historisch bedingt, das ist so ein Stück weit eine Staatsferne. Ne? Also in der DDR hat man sich halt versucht, entweder man war halt Teil des Systems oder man hat halt versucht, sich möglichst weit weg davon zu halten. Und dann daraus ist natürlich auch völlig zu Recht, ne, in einem autoritären Regime eine Staatsferne entstanden, die jetzt aber sozusagen in einem demokratischen System mobilisiert wird von einer rechtsextremen Partei. Und das ist sie in Ostdeutschland gesichert, in einzelnen Landesverbänden, die dann sozusagen eigentlich aus so einem autoritären Hintergrund kommt, aber diese Staatsferne, das trägt. Ne? Also dieses, wir grenzen uns ab von den Eliten. Ne? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wir sind für die kleinen Leute, was ja, wenn man in die Parteiprogramme reinguckt, absoluter Quatsch ist. Es stimmt halt einfach nicht. Ne? Es geht um Sozialstaatsabbau, es geht um Neoliberalismus.
Es geht um Neoliberalismus,
und nichts anderes. Ja. Also da ist die AfD halt nicht so wie andere extrem rechte Parteien in Europa, die da anders unterwegs sind. Aber es funktioniert trotzdem. Und sie macht es sehr geschickt. Ne? Sie spielt sehr schön mit Ängsten, sie spielt sehr gut mit Klischees, mit diesem Gefühl des Widerständigen, ne? Das natürlich für Ostdeutschland auch wichtig ist. Ne? Also man hat
vor allem, glaube ich, auch des Nicht-Respektiert-Werdens.
Ja, also, auch das.
Das ist ja so auch so ein Aspekt, also jenseits auch der Realität möglicherweise des Fühlens, aber auch durchaus ein ganzes Stück real. Also Sie haben schon darauf gesprochen, welche Transformationen damals erwartet worden sind, die quasi zu dann schon auch politisch gegeben waren.
Es ist zumindest mindestens individuell eine Missachtung von Lebensleistungen in vielen Fällen. Und durch das Abwickeln vieler volkseigener Betriebe haben wir natürlich tatsächlich auch das Arbeitsleben von vielen wurde einfach zerstört. Ne? Weil Unternehmen, die eigentlich mit ein bisschen Anstrengung und mit sanfter Reform, sage ich mal, oder sanftem Heranführen an das kapitalistische System wahrscheinlich gut funktioniert hätten, gerade im Bereich Maschinenbau etwa. Ne? Da war der DDR-Maschinenbau war weltweit damals halt in der einen Hälfte der Welt anerkannt. Ne? Und vieles wurde halt aufgekauft, weggewischt, abgewickelt. Mhm. Und natürlich hat das Widerständigkeiten und Verletzungen. Also es ist durchaus verständlich. Die Frage ist, warum man dann eine autoritär-nationalistische Partei wählt. Ne? Das ist halt die Frage, weil die im Grunde ja keine Lösungen anbietet. Und zumal in vielen Landstrichen in Ostdeutschland gibt es so gut wie keine im Vergleich jetzt zu Stuttgart, Großraum Stuttgart, also Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Ne? Und trotzdem wird diese Migrationsfrage auch dort immer wieder gestellt.
Also was Sie gerade auch gesagt haben, also die auch ökonomisch nicht in deren Sinne eine Antwort hat.
Richtig.
Sondern genau im Prinzip zu diesen Ausgrenzungen, diesen Abwicklungen, um es mal so zu sagen, tatsächlich auch keine Alternative hat, sondern Teil dieser Geschichte ist.
Ja, auch wenn man sich die Leute anschaut. Ne? Ja. Also, das waren westliche Eliten zum Großteil. Ja. Okay, als Lehrer gehört im Grunde zu Eliten, Gauland sowieso, konservative Eliten. Auch Frau Weidel als Wirtschaftswissenschaftlerin, die sie ja nun ist, das sind oder auch Meuthen beispielsweise, Professor an der Fachhochschule. Also das sind durchaus Menschen, die eigentlich aus den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Eliten kommen und im Grunde hier die Geschichte erzählen. Sie werden die Anwälte der kleinen Leute. Also es ist arg viel unglaubwürdiger, geht es eigentlich nicht. Man könnte ja, man könnte jetzt mit Brecht mit der Drei-Groschen-Oper kommen und sagen, eigentlich muss die Befreiung der Arbeiterklasse muss die Sache der Arbeiter sein. Das ist halt schwierig.
Dann spielen wir nochmal eine Musik von Sirius und schauen dann nochmal, welche Kontinuitäten es gibt zwischen der sogenannten neuen Rechten und den klassischen traditionellen rechten Parteien. Sirius. Hier sind wir zurück nach der Musik von Sirius bei Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio. Und Herr Frankenberger, ich würde jetzt schon noch mal ganz gerne Sie fragen. Die heutige Rechte nennt sich auch besonders gerne die neue Rechte. So heißt ja deren Begriff. Und neue Rechte impliziert auch irgendwie, es gab mal eine alte Rechte. Und es gibt auch die These, dass die neue Rechte eine Antwort auf 68 sei. Also im Prinzip die Studentenbewegung auf all das, was mit der außerparlamentarischen Opposition zusammenhängt. Mhm. Was kann man denn dazu sagen?
Na, ich glaube, da muss man relativ weit ausholen. Ich versuche es mal trotzdem irgendwie
versuchen Sie es doch mal
zu bringen. Ja. Die neue Rechte und die alte Rechte unterscheiden sich im Grunde durch zwei Dinge voneinander und sie haben ganz viel gemein. Mhm. Zwei, zumindest nach außen hin, sehr klare Unterschiede sind zum einen, dass sich die neue Rechte nicht auf den Nationalsozialismus bezieht, ne, was die alte Rechte, also wenn man Freie, Schönhuber und so weiter
getan hat,
durchaus getan haben und die NPD sowieso. Ja. Und wenn es nur die Leugnung des Holocaust war. Ja. Und das Zweite ist, dass sie im Grunde versucht, zumindest öffentlich, nicht antisemitisch zu sein. Mhm. Das hängt ja eng miteinander zusammen. Mhm. Also Antisemitismus ist halt in Deutschland lange tabu gewesen. Man sieht, dass es quer durch die Bevölkerung immer da war. Das weiß man auch durch zahlreiche Studien. Können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Aber das sind so die zwei wesentlichen Unterschiede. Ne? Wo wir Kontinuität haben, ist zum einen die Idee des Nativismus. Also so ein Nationalismus gepaart mit Fremdenfeindlichkeit und mit der Vorstellung, dass es sowas wie eine autochthone, also eingeborene Bevölkerung in Deutschland gäbe, die homogen sei.
Wer hat das vorhin davon? Volk, Raum, ist sozusagen Kultur, ist dann sogar eine homogene Einheit.
Genau, und gerade dieser Nativismus ist halt schon das Verbindende. Ja. Und das geht eben weit zurück. Das geht im Grunde zurück mindestens bis in die Romantik, wo diese Vorstellungen von Volk und Nation durchaus auch in einem emanzipatorischen Anspruch von Teilen der Romantik, aber von anderen eben auch in der Verklärung entstanden sind, breiten Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht worden sind über Kunst, ne? Also Malerei, über Theater, über Bücher, über Literatur, über Gedichte. Wir haben dann eine Nationenwerdung, eine späte Nationenwerdung, 1848 anfangen, sag ich mal, am ehesten noch, und dann eben sehr stark Bismarck geprägt auch. Diese Idee der Nation ist also eine, die immer noch so ein Sehnsuchtsort ist und für die Rechte insgesamt immer war. Und diese Überhöhung der Nation und des eigenen Volkes, das ist dann eben das, was die extreme Rechte ausmacht. Und da gibt es Kontinuitäten durchgehend. Das Gleiche in der Frage, welche Stellung sollte Deutschland in der Welt haben? Also nicht umsonst redet Gauland von einem Fliegenschiss der Geschichte, weil es darum geht, sozusagen das auszublenden.
Also bezüglich des Nationalsozialismus.
Die Shoah und den Nationalsozialismus auszublenden, weil sie halt nicht in diese Idee der starken, großen Nationen, die so viel geschaffen hat und so viel geleistet hat, auf die man sich zurückbeziehen möchte. Ne? Also da wird ja auch oft von Armin Mohler und Oswald Spengler und so weiter von der sogenannten konservativen Revolution gesprochen, die ja aber im Grunde nichts anderes als eine reaktionäre nationalistische Bewegung ist. Und das zieht sich durch, weil sich im Grunde die neue Rechte, die hat der Kollege Uwe Backes mal als intellektualisierten Rechtsextremismus bezeichnet. Da hat er nicht ganz Unrecht, wenn man tatsächlich versucht, und da spielt der schon genannte Götz Kubitschek auch eine ganz wichtige Rolle, versucht sozusagen das Ganze attraktiver machen für die Intelligenzia. Mhm. Und da spannt sich jetzt der Bogen zu ihrer zweiten These der These, die eben auch im Raum steht, dass quasi die neue Rechte eine Reaktion auf die 68er-Bewegung wäre. Da ist insofern was dran, als dass die neue Rechte natürlich sehr genau sich angeschaut hat, welche Strategien funktionieren denn eigentlich. Ne? Davon hatten wir es vorher schon kurz, die Frage des vorpolitischen Raums, also dass Begriffe besetzt werden, dass Alltagspraktiken besetzt werden. Und natürlich ist das eine Reaktion, eine reaktionäre Geschichte. Wir haben häufig solche Entwicklungen, dass auf eine Neuerung, auf was Emanzipatorisches dann so ein Backlash kommt. Wir sehen das international ja auch, wenn wir uns Demokratien und die sogenannte demokratische Regression, also die liberalen Demokratien, die weltweit unter Druck sind, durch eben genau solche reaktionären Kräfte anschauen, aber zu sagen, sozusagen, das ist jetzt die Schuld der Linken oder der 68er-Bewegung, der emanzipatorischen Bewegung, dass wir jetzt die neue Rechte da haben, würde ich sagen, da ging wohl die Emanzipation nicht weit genug als Reaktion. Und das ist aber so ein typisches Narrativ, das haben Sie jetzt in den USA, sieht man das sehr häufig, dass jetzt alles so schlimm ist, dass sind nur die Demokraten dran schuld. Das ist das Argument in den USA. Und bei uns versucht die neue Rechte oder die extreme Rechte halt dieses Narrativ. Die Linken, die Progressiven, die Grünen sind in allem schuld, auch immer wieder zu erneuern. Und das ist natürlich schon einfach eine Strategie und mehr ist das nicht. Und das ist eine relativ gute Strategie, weil Menschen halt vielleicht unzufrieden sind mit, es gab jetzt eine neue Studie, 85% der Menschen sind total dafür, dass man den Klimawandel bekämpft, den menschengemachten Klimawandel bekämpft und würden da ganz vieles mitgehen. Es muss nur sozial verträglich sein. Und was die extreme Rechte draus macht, ist halt, die Linken wollen unseren Lebensstandard kaputt machen,
genau.
Und hetzt dann sozusagen dagegen. Und verkehrt auch den von ihr immer angesprochenen Volkswillen total, weil die meisten Menschen profitieren in irgendeiner Weise davon, dass wir Klimaschutz betreiben. Und auch die Wirtschaft profitiert in großem Maße davon und unsere Gesellschaft würde eben zukunftssicherer werden. Was wir hier sehen, ist, hat auch wieder was mit den Wirtschaftsprogrammen von Rechten zu tun. Das sehen wir in den USA noch deutlicher als hier. Aber worum geht's denn da? Fossile Energien noch länger ausquetschen, noch länger Profit machen, ohne dafür die Quittung zahlen zu müssen. Da geht auch diese ganze Diskussion mit der Atomkraft in Deutschland rein. Das ist eine der größten Errungenschaften Deutschlands, ist der Atomausstieg.
Was wir mal nicht für möglich gehalten hätten, dass wir das noch erleben.
Und das noch unter einer konservativen Bundeskanzlerin.
Der Konservativen.
Und das ist schon auch ein Verdienst der CDU von Angela Merkel, muss man ganz klar sagen, dass sie das verstanden hatte und aufgegriffen hatte. Was sie versäumt haben und was auch die Grünen ein Stück weit versäumt haben, das durchzusetzen, dass es sozial verträglicher wird. Und das ist das, wo jetzt die Rechte eben einhakt. Aber nochmal, das hängt mit dem Wirtschaftsprogramm, mit dem neoliberalen Wirtschaftsprogramm der extremen Rechten, und zwar global, in USA, in Europa zusammen. Das passt ja da gut rein. Die Interessen der Großunternehmer werden da bedient in vielerlei Hinsicht. Das wird dereguliert. Und insofern muss man eigentlich sagen, wir brauchen eben eigentlich nochmal so eine emanzipatorische Welle. Wir brauchen ein neues 68 und zwar in die richtige Richtung, in die progressive Richtung, mehr Umweltschutz, mehr Frieden auch wieder. Frieden ist ja auch so ein Thema der Friedenswochen logischerweise, was aber eben auch irgendwie immer mehr runterfällt.
Wenn wir schon gerade bei positiven Ausblicken sind, würde ich doch schon nochmal gerne fragen, gibt es denn Widersprüche, Selbstwidersprüche in diesen Konstruktionen der Rechten, also jenseits der konsistenten Raumbilder, der Weltbilder? Lässt sich dazu was sagen?
Naja, das fängt ja schon damit an, dass man einerseits das europäische die europäische Kultur verteidigen will, aber andererseits die deutsche Kultur. Das funktioniert nicht beides zusammen. Man bezieht sich gern auf die abendländische Tradition, aber eigentlich bezieht man sich auf Deutschland, wenn es drauf ankommt. Also das ist ja schon ein Widerspruch. Oder dass Personen, die Ämter und Funktionen innehaben, eben all das nicht verkörpern, wofür die Partei dann wiederum steht. Und wenn man sich dann da versucht rauszulavieren, ich meine, das ist Privatsache. Jeder soll so leben, wie er will. Aber dann soll man es doch bitte bei anderen auch nicht zum Thema machen, wenn es um die ganze Queer-Diskussion beispielsweise geht. Das ist einfach nur verlogen und falsch.
Ja, ich finde, das ist schon ein gutes Schlusswort. Tatsächlich für die viel zu schnelle Stunde, die heute wieder vergangen ist. Herr Frankenberger, ganz, ganz heißen Dank, dass Sie heute hier waren. Und ich hoffe, wir haben uns das nicht das letzte Mal gesprochen und bleiben da miteinander am Ball. Ganz heißen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Für diese diesmal September-Sendung von Peace on Air. Ja, wir sehen uns wieder. Machen Sie es gut. Danke. Alles Tschüss. Gut. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst? Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.